proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland.
Die revolutionären Jahre 1918 bis 1923 gehören zu den wichtigsten Ereignissen der deutschen Zeitgeschichte. Gleichzeitig werden diese Ereignisse nur selten thematisiert. Es wirkt wie eine vergessene Revolution. Dabei wurde nach dem Ersten Weltkrieg die Monarchie gekippt, der Kaiser verjagt und die erste Demokratie ausgerufen. Der Umsturz setzt das Frauenwahlrecht, den 8-Stunden-Tag und die Etablierung von Betriebsräten durch. Ich selbst bin kürzlich auf diese Ereignisse aufmerksam geworden, da sich in diesem Jahr der Kapp-Putsch zum 100. Mal gejährt hat. Ich habe mich gefragt, was diese Vergangenheit für uns heute bedeutet, ob und wie sich diese Thematik auf die Gegenwart übertragen lässt. Ich habe deshalb mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sich mit der Novemberrevolution und den Folgejahren beschäftigt haben.
Ja, für mich ist das im Grunde genommen so der Anbeginn der modernen Gesellschaft sozusagen. Da werden die ersten wesentliche Impulse dann praktisch gelegt. Es gibt natürlich schon eine Vorgeschichte, aber 1918 sozusagen wird Deutschland Republik. Da werden auch radikalere Vorstellungen versucht umzusetzen. Das ist eben alles mit dieser Zeit verbunden. Deswegen hat mich das interessiert, wo das hergekommen ist, was die Grundlagen sind, was das für eine Revolution war und die ganzen Details, die dazugehören.
Das sagt Bernd Langer. Er ist seit vielen Jahren Aktivist, lebt in Berlin und ist Autor mehrerer Bücher über die Novemberrevolution und die Folgejahre. Auch Lukas Hohlfeld hat sich mit der Novemberrevolution beschäftigt. Er ist aktiv bei Radio Korax und hat dort mehrere Radioprojekte zur Revolutionsgeschichte umgesetzt.
Also ich habe ja angefangen, mich so ein bisschen mit der Geschichte der Novemberrevolution auseinanderzusetzen, als ich nach Halle gezogen bin. Einfach, weil ich irgendwie schon mal entfernt davon gehört hatte, dass in Halle und Umgebung die Arbeiterbewegung, die historische Arbeiterbewegung sehr stark gewesen ist, dass es hier eine starke kommunistische und linkskommunistische Bewegung gegeben hat und dass so der Rätegedanke hier in der Gegend sehr stark gewesen ist. Und deswegen habe ich erstmal angefangen, mich mit so Halle und Umgebung auseinanderzusetzen und habe da voll interessante Sachen gefunden und fand es irgendwie so voll spannend, weil irgendwie gibt es nochmal einen anderen Blick frei auf das Umfeld, in dem man selber lebt und wo man im Alltag durchgeht und dann mitzubekommen, aha, hier gab es mal revolutionäre Auseinandersetzungen und hier gab es mal Leute, die auch irgendwie, wie ich auch, über Befreiung nachgedacht haben, über Ausbeutung, über wie können wir eigentlich eine bessere Gesellschaft organisieren und was braucht es dafür?
Also es waren sehr, nicht nur unruhige, aber auch sehr aufregende Jahre in Deutschland zwischen 1918 und 1923, in der es immer wieder emanzipatorische Versuche gab, verschiedenster Arten, aber eben auch konterrevolutionäre Versuche und auch Versuche aus dem Bürgertum oder eben auch von der SPD vielleicht die neue ausgerufene Republik zu erhalten. Es gab sehr viele verschiedene Interessen. Und also mindestens bis 1923 ist es eben eine sehr heiße Phase in der jungen Weimarer Republik gewesen, in der oft vieles unklar war. Und deswegen finden wir es ganz wichtig, eben nicht nur diese Jahre 1918 und vielleicht 19 eben in den Fokus zu nehmen, wo bis Mai 19 halt irgendwie auch in vielen Städten Retro-Republiken existiert haben, sondern eben auch die Folgejahre, genau, in denen einfach auch sehr viel in Deutschland passiert ist und in denen es sehr lange unklar war. Und 1920, der Kapp-Putsch, ist natürlich ein Teil davon, aber es gab eben noch viel mehr Ereignisse.
Das sagt Tim Roth. Er ist Kulturwissenschaftler und lebt in Leipzig. Vor kurzem hat er seine Masterarbeit über die Bedeutung der Kneipe für die Geschichte der Arbeiterbewegung geschrieben. Gemeinsam mit Philipp Lindstädter hat er ein Ausstellungsprojekt über die Novemberrevolution in Leipzig kuratiert. Die Ausstellung heißt Alltag, Revolution und befindet sich im Leipziger Hauptbahnhof, mitten auf dem Querbahnsteig. 10 Stelen aus Stahl sind hier zu sehen. Jede dieser Stelen steht für einen wichtigen Aspekt der Novemberrevolution, die thematischen Hauptakteure des Geschehens.
Es ist tatsächlich so entstanden, dass Philipp Lindstädter und ich, also wir sind die beiden Kuratoren, die Idee hatten in einem Seminar an unserem Institut für Kulturwissenschaften in Leipzig, das tatsächlich zu Kuration war, das Seminar. Und bei Ring Rösner, bei dem ich mich hiermit auch nochmal bedanken möchte. Und es war tatsächlich so, dass wir in diesem Seminar die Idee hatten, auch ein bisschen beeinflusst durch das 100 Jahre Jubiläum der Revolution. Und Daniel Kuller hat zum Beispiel auch, der jetzt auch eine Stele geschrieben hat und auch sehr gut bei der Textkorrektur inhaltlich wie auch bei den englischen Texten geholfen hat, einen Vortrag gehalten hat im IFZ 2018 vor 2 Jahren und der auch eher sehr inspirierend war. Und weswegen wir tatsächlich dann einen Antrag geschrieben haben, dann erstmal sozusagen fiktiv im Seminar als Prüfungsleistung. Allerdings hat Philipp zu der Zeit auch oder kurz vorher in der NATO ein Praktikum gemacht, was dazu geführt hat, dass er Thorsten Hinger von der NATO, dem Programmleiter, mal diese Idee gesteckt hat und der sehr begeistert davon war. Vor allem, glaube ich, davon, dass zu der Zeit ja auch mit der Revolution 1918 in Sachsen zum ersten Mal der Freistaat ausgerufen wurde und sofort gesagt hat, okay, das machen wir. Und dann hatten wir das Glück, dass ich auch kurz vorher noch ein Praktikum im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig gemacht hatte. Und wir hatten das Glück auch, dass gleichzeitig, damit hatte ich Johanna Sänger auch an der Hand, die uns da ein bisschen unterstützt hat, die Kuratorin für Stadtgeschichte seit 1800. Und aber auch die SAB, also die Sächsische Aufbaubank, unser Hauptgeldgeber, hatte tatsächlich zum einen für 89, aber auch für 1918 jetzt ein Förderprogramm laufen, also für quasi die beiden zurückliegenden Revolutionen in Sachsen. Und da hatten wir das ganz große Glück, glaube ich, auch, dass sehr viele Projekte jetzt zu 89 gestartet werden, zu dem Jubiläum, aber zu 1918 relativ wahrscheinlich nicht so viel. Und genau, somit haben wir diesen Antrag gestellt, den wir dann nochmal weiter ausgearbeitet haben mit der NATO zusammen, sodass es eben zu einem NATO-Projekt geworden ist jetzt auch. Und den haben wir eingereicht und tatsächlich bewilligt bekommen. Und jetzt sind wir seit Anfang des Jahres, genau 2020, jetzt dabei, tatsächlich also zu wissen, dass es losgeht. Und wir wussten, dass es dann losgeht seit Anfang des Jahres und hatten jetzt, genau, haben jetzt uns in diesem Jahr nochmal sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
Die Ausstellung Alltag Revolution ist nicht zu übersehen, wenn man sich im Leipziger Hauptbahnhof befindet. Wer sich auf dem Weg zu den Gleisen befindet oder sich vom Zug in die Innenstadt bewegt, der wird aus dem Alltag gerissen und unweigerlich mit revolutionärer Vergangenheit in Verbindung gebracht. Die ganze Installation der Ausstellung Alltag Revolution hat mich persönlich sehr fasziniert. Man bekommt einen guten Querschnitt des Geschehens serviert. Die Texte sind niedrigschwellig und wirken doch sorgfältig recherchiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verknüpfung zwischen der Revolution und Leipziger Stadtgeschichte. Als ich die Ausstellung besucht habe, wollte ich auch wissen, was das Gezeigte in anderen BesucherInnen auslöst.
Ja, so ein bedrückendes Gefühl, ne? Weil die Menschen früher für ihre Sache gekämpft haben und heutzutage schaffen sie Leute nicht mal die kleinsten Sachen miteinander zu lösen.
Ein Teil der Texte habe ich nur durchgelesen und von dem Inhalt der Texte, ja, ist einiges bekannt. Einiges war jetzt nicht so bekannt und im Moment, ja, was soll ich dazu sagen?
Ja, also ich finde es halt toll. Also bei mir gibt es mehr so wie Hoffnung, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt halt, wenn man auf die Straße geht. Aber wenn man das so sieht und man sieht, okay, doch, das hat schon was gebracht, dann finde ich, dass das weckt schon auch so Motivation irgendwie.
Diese Zeit, die seinerzeit nach dem Ersten Weltkrieg turbulent war, hat unheimlich viel mit den Menschen gemacht. Wir können uns da an und sich jetzt nicht anmaßen, uns da ein Urteil über die einzelnen normalen Individuen jetzt abzulegen. Jeder lebt in einer bestimmten Zeit und was da passiert, kann er zum Teil gar nicht selbst beeinflussen, sondern er wird von außen reingezogen in so einen Sog. Und muss dann zwangsläufig mitmachen. Und die Seiten dann, wo die einzelnen Leute dann stehen, naja, das wissen wir ja, das ist dann auch unabhängig von der einzelnen Entwicklung, muss man das sehen, wie das jeden Menschen zur damaligen Zeit gegangen ist. Es gibt immer Menschen, denen es relativ, in Anführungsstrichen, relativ gut ging, auch damals, nach dem Ersten Weltkrieg, und anderen, denen es eben 1000% schlechter ging. Und da hat sich schon unheimliche Spannungsfelder angebildet, die dann die Menschen hier untereinander auf die Barrikaden gebracht hat. Und hier in Leipzig, ja, da ist ja auch vieles passiert, wie auch damals in anderen Städten. Aber ja, das ist jetzt ein weites Feld, das weiter zu verfolgen.
Ich wohne selbst auch noch nicht lange in Leipzig und finde es auch gerade schön, dass die Ausstellung am Hauptbahnhof ist und man Zeit hat, sich das durchzulesen. Und ja, finde ich gut.
Die Ausstellung Alltag Revolution findet selbst in einer Krisensituation statt. Betreten nur erlaubt mit Mund- und Nasenschutz. Die Corona-Krise ist auch hier präsent. Der Besuch der Ausstellung hat mich auch zum Nachdenken darüber gebracht, was ein Alltag in der Krise bedeutet. Was ist, wenn eine zweite oder dritte Infektionswelle heftig verläuft? Was ist, wenn ein Impfschutz nicht schnell gefunden wird? Millionenfacher Jobverlust und Prekarisierung? Auch eine zunehmende politische Polarisierung? Ich habe einige BesucherInnen gefragt, ob sie eine Parallele zwischen der Zeit der Novemberrevolution und dem Heute sehen.
Würde ich nicht sagen. Das eine war eine politische andere Zeit oder auch das waren politische Handlungen. Und heute, das sind leider Gottes, ne, sagen wir mal, nicht Naturkatastrophen, aber Situationen, die jetzt auch von außen auf den Menschen reinkommen, kann keiner beeinflussen. Bloß im Verhältnis zu den damaligen Zeiten, da geht es den Menschen heute tausendmal besser. Und wer heute jammert und da immer noch sich aufregt, ja, die können sie auch vergessen, die Leute. Oder wer da noch irgendwelche nach Freiheit ruft, ja, ich bin in der Freiheit eingeschränkt. Also den würde ich mir mal wünschen, der hätte damals gelebt und dann hätten sie die Straße runtergejagt. Auch nicht wie heute, bitte schön, gehen so weiter. Und ja, und appellieren an die Vernunft. Nee, das würde ich nicht so sehen.
Generell wird ja das jetzt immer so ein bisschen verglichen. Ich meine nur, wenn man jetzt, gerade wenn Sie jetzt Berlin-Babylon gesehen haben, was in 20 Jahren, wenn Sie da mal in Berliner Hinterhöfe gucken, ich meine, so extrem ist es jetzt nicht so dreckig, wie es der Bevölkerung damals ging. Ja, aber so ein Déjà-vu ist es schon so ein bisschen, ja. Dieses Hochpeitschen von rechts und links.
Ich weiß nicht genau, wie es den manchen damals ging, aber ich denke schon, dass man da auch irgendwie Parallelen ziehen kann, auch zu halt der Zeit jetzt und dass die Leute auch sagen, okay, so kann es nicht weitergehen und wir müssen auch jetzt auf die Straße oder so, das kann ich schon auch sehen, ja.
Manche BesucherInnen sehen eine Vergleichbarkeit der Gegenwart mit den Jahren der Novemberrevolution, andere halten diesen Vergleich für überzogen. Ich wollte auch von meinen ExpertInnen wissen, was sie von einem solchen Vergleich halten.
Naja, ich würde sagen, auf der einen Seite ist so 1918, 1919 tatsächlich eine ganz andere Situation, einfach deswegen, weil das ja am Ende von einem Weltkrieg ist und eine ganze Generation die Erfahrung von einem Krieg gemacht hat. Und so eine Kriegserfahrung heißt ja auch, die Grenze zur Gewalt ist halt wesentlich leichter zu überschreiten, weil in diesen Kriegsjahren halt der Alltag geprägt war von Gewalt und deswegen auch diese Auseinandersetzungen, die dem Weltkrieg halt folgten, halt irgendwie also viel mehr einfach mit Gewalt zu tun hatten. Und wo man heute sagen kann, okay, dadurch, dass so eine Kriegserfahrung nicht da ist, ist vielleicht auch sozusagen ein anderer zivilisatorischer Standard da, der also wo die Grenze sozusagen zum Töten und zur Gewalt halt hoffentlich höher ist.
Die Zeiten von damals und heute kann man also sehr schwer nur miteinander vergleichen. Damals ist eine Kriegssituation, Millionen von Menschen sind gestorben. Dann kommt in Deutschland noch speziell der Versailler Vertrag, die Bedingungen, wo die Leute hungern. Das ist also die Situation ist von dieser sozialen Situation ist also ganz extrem. Man muss sich eben vorstellen, Hunde und Katzen sind damals normale Lebensmittel. Also die Leute hungern, teilweise verhungern sie auch und deswegen ist das also mit heute allein schon von diesem Zugang schwer sich vorzustellen. Da muss man versuchen, das immer sozusagen mitzudenken, dass es eine andere Situation ist. Das sind da wirklich existenzielle Notlagen für viele Leute. Und diese existenziellen Notlagen, diese auch politischen Verwerfungen, die es mit sich bringt, die bringen dann eben auch diese 3 Jahre, ja, wo fast so eine Art unterschwelliger Bürgerkrieg tobt, wo, wie gesagt, vor allem die Linken, aber eben auch die Rechten mit dem Kapp-Putsch wird ja der erste rechtsradikale Putschversuch in der deutschen Geschichte versucht, die dort sich eben darstellen.
Ich finde es interessant, dass du diesen Vergleich aufmachst, auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass es schwierig ist, die Zeiten zu vergleichen, weil wenn wir uns mal so den Ersten Weltkrieg versuchen vorzustellen, ich glaube, wir können das nur schwer, aber das war einfach eine krasse Zeit und auch nach der Revolution gab es wie im Krieg krasse Hungersnot. es gab ja ganz viele, also es gab so viele, es war so eine komplexe Zeit, wie dies natürlich irgendwie heute auch noch ist, aber ich glaube, der Vibe war auf jeden Fall ein ganz anderer. Und natürlich ist das eben auch, kann man das auch darauf beziehen, dass auf jeden Fall vor 100 Jahren, glaube ich, noch auch vielleicht irgendwie ein anderes System noch viel greifbarer war. Also das heißt, ich glaube, es gab viel mehr Menschen, die tatsächlich viele ArbeiterInnen, die einfach viel weniger hatten als heute, die tatsächlich irgendwie davon überzeugt waren, dass eine andere Welt, eine nicht kapitalistische Welt möglich war. Und es war tatsächlich ja auch greifbar. Also mit dem Vorbild der Oktoberrevolution, wo natürlich auch viele gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht ganz so einfach.
Dann denke ich halt, gibt es immer wieder auch Parallelen. Und das ist, dass wir ja in der Weimarer Republik gesehen haben, dass ja zum Beispiel die Nationalsozialisten, die hatten viele Bündnispartner in so den Studentenverbindungen, in den rechten Militärkreisen und so weiter. Und wo ich auch denke, ja, das sind Kreise, von denen auch heute immer noch eine Gefahr ausgeht. Und wir hören das immer wieder, dass es eben in Polizei und Militär rechte Gruppen gibt. Und da, finde ich, sollte man halt sehr aufmerksam sein und eben, ja, sozusagen gucken, also dass man halt Militär, Polizei und solche Sachen eben auch als gesellschaftliche Gruppen wahrnimmt, die sozusagen parteiisch sich in diesem Gefüge der Gesellschaft befinden und dass man da eben sehr wachsam sein muss. Und letztlich denke ich, ist in Deutschland spezifisch dann eben auch nochmal der andere Hintergrund da, nämlich dass die Weimarer Republik ja dann tatsächlich in den Nationalsozialismus übergegangen ist und wo man eben auch, finde ich, sehen kann, ja, zivilisatorische Decke kann ganz schön dünn sein und es kann halt irgendwie in den modernsten Zeiten sowas wie der Nationalsozialismus entstehen und diese Möglichkeit ist vielleicht immer noch nicht ganz ausgerottet und deswegen sollte man sich irgendwie drauf einstellen und einen Umgang halt mitfinden mit Rechtsruck und diesen ganzen Sachen.
Da kann man natürlich vielleicht schon Parallelen ziehen, obwohl das auf jeden Fall sehr unterschiedliche Zeiten sind und ich glaube jetzt eben auch die Hoffnung auf eine andere Zukunft, auf vielleicht eine bessere Zukunft im besten Fall, viel, viel niedriger sind und einfach viel weniger präsent bei den meisten Menschen, glaube ich. Weil sich ja zum Glück auch wegen der Novemberrevolution irgendwie vieles zum Besseren verändert hat irgendwie. Aber seitdem halt irgendwie auch oft genau nicht mehr oder es wurde natürlich dann noch zwischendurch auch nochmal viel schlimmer. Aber ich glaube, genau, also diese krassen Unsicherheiten und natürlich auch soziale Not ist natürlich, ich weiß nicht, heute vielleicht auch teilweise sind wir dieser auch wieder ausgesetzt. Und es wird natürlich jetzt auch spannend, wie es irgendwie in dieser Krise, in der wir uns jetzt im Moment befinden, noch weitergeht und was uns nächstes Jahr noch erwarten wird. Und natürlich ist es eben so, und das sehen wir ja auch irgendwie gerade, dass es vielleicht auch sehr viel Unsicherheit schürt in der Bevölkerung. Ich will es irgendwie auch nicht, ich glaube, es ist auch eine Gefahr, das alles größer zu machen, als es vielleicht auch ist. Also so die ganze Corona-SkeptikerInnen-Sache und so weiter. Aber trotzdem erleben wir das gerade überall. Und natürlich bilden sich da auch irgendwie, das sehen wir auch gerade, irgendwie eine Querfronten und irgendwie eine komische Masse an irgendwie Reaktionen. Und ja, das ist natürlich vielleicht schon, da kann man vielleicht schon Parallelen ziehen, dass es eine ähnliche gesellschaftliche Herausforderung ist, diese zu bekämpfen und da irgendwie im Gespräch zu bleiben, Konfrontation zu suchen und das vielleicht nicht immer, und ich glaube, das sollten wir auch nicht tun, aber also das vielleicht nicht zu ernst zu nehmen, aber trotzdem uns dem zu stellen und irgendwie darauf einzugehen und vor allem, ich sage jetzt nicht irgendwie, nicht, was heißt drauf eingehen, aber ich glaube, damit umzugehen und darauf zu reagieren und dem halt eine Alternative irgendwie entgegenzustellen.
Menschen, die sich genauer mit der Geschichte auseinandersetzen, scheinen einer vorschnellen Parallelisierung eher skeptisch gegenüberzustehen. Aber ein Vergleich oder eine Relation herzustellen, kann dennoch erkenntnisfördernd sein. Manches, das in der Geschichte liegt, bleibt nach wie vor aktuell.
Die Gedanken allerdings, ideologischen Gedanken der radikalen Linken damals, die sich ja von der Sozialdemokratie, von der alten, die spaltet sich ja im Krieg schon, die beiden großen Flügel, SPD und USPD, und aus der USPD dann entstehen dann KPD und KAPD, also noch radikalere Gruppierungen. Dieser linke Teil, ich habe jetzt vergessen, Anarchisten gibt es natürlich auch noch, also nicht, dass sie sich jetzt nicht erwähnt fühlen. Aber aus diesem Bereich kommen die Impulse zu einer Räterepublik, wo der Gedanke der Räterepublik ja nie richtig zu Ende gedacht ist. Es gibt da Leute, die sich an die Sowjetunion orientieren, es gibt aber auch andere Ideen, wie man das umsetzen kann. Aber der Kern der Sachen ist ja, dass die Leute in den Betrieben, in den Häusern, die Leute, die in den Häusern wohnen, sollen sie auch besitzen, die Leute, die in den Betrieben arbeiten, sollen diese Betriebe auch verwalten und so weiter. Das ist also die Selbstermächtigung der kollektive Form und die direkte Demokratie im Grunde genommen. Das sind ja so ein paar sozusagen Urimpulse, die von da ausgehen und die also durch die Zeit nicht abgegolten sind, bis heute eine Wirkung haben, bis heute also auch ein Orientierungspunkt sind. Deswegen ist diese Gedanke Räterepublik, auch wenn das jetzt nicht eine Illusion war in der Zeit, wo man das versucht hat, auf alle Fälle eine Tendenz hat, die immer noch wirkungsmächtig ist und auch eine Idee dahinter steckt, die eigentlich korrekt ist.
Also ich finde, das ist so ein Aspekt der Revolution, der eigentlich sozusagen damals sich nicht durchsetzen konnte, der niedergeschlagen wurde, nämlich das ist der Gedanke, sich in Räten zu organisieren. Also dass man von unten Delegierte in Räte schickt und dort sozusagen über das gesellschaftliche Zusammensein. Damals war es vor allen Dingen die Verteidigung der Revolution, aber war als Gedanke auch so angelegt, dass die Räte dazu da sein sollen, dass man damit den Alltag organisiert und zusammen die Produktion organisiert und auch die Verteilung und sozusagen so eine basisdemokratische Rätestruktur. Genau diese Räte sind aber eben dann von der SPD halt sehr entschieden halt niedergeschlagen worden. Aber das finde ich für heute immer noch relevant, wenn man drüber nachdenkt, wie kann man denn eine Gesellschaft organisieren jenseits von kapitalistischen Strukturen, wo man ja immer sehen kann, in der bürgerlichen Demokratie, da endet die Demokratie immer dort, wo es um das Privateigentum geht und wo es darum geht, wie wird eigentlich Produktion organisiert. Und auch auf der Ebene und in diesen Bereichen Demokratie umzusetzen, sowas wie Wirtschaftsdemokratie. Und das da sind eben die Räte vielleicht so ein Hinweis, wie man das organisieren könnte. Und das finde ich spannend und relevant auch für heute.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, an emanzipatorische Versuche in der Geschichte zu erinnern, um sich überhaupt die Perspektive aufrechtzuerhalten, dass die Welt, in der wir leben, wie wir sie kennen und wo wir vor allem nicht besonders viel anders kennen, dass das eben auch nur ein temporäres Konstrukt ist irgendwie, obwohl sehr viel, natürlich viel mehr als eben vor 100 Jahren davon ausgegangen wird, dass es keine Alternative mehr gibt, gibt es tatsächlich Alternativen und es gab immer Umstürze und es wurden eben vor 100 Jahren, wenn wir uns jetzt an diese Revolution erinnern, auch ganz grundsätzliche Sachen erkämpft, wie das allgemeine Wahlrecht, wo eben auch das Frauenwahlrecht mit dabei war. Betriebswehrräte wurden erkämpft und der Erste Weltkrieg wurde beendet. Und es war eine Revolution, die von Matrosen quasi zwar angestoßen wurde, aber eben auch von einem großen Teil von Menschen. Ich will jetzt nicht sagen, ein Großteil der Bevölkerung, weil so einfach ist es leider nicht, aber es wurde von einem Großteil von vielen Menschen getragen, auf jeden Fall. Und ich glaube, sich daran zu erinnern und eben große Teile dieser Menschen hatten auch tatsächlich vor, noch weiterzugehen und wollten die Sozialisierung von Großbetrieben zum Beispiel und hatten keine Lust mehr auf Kapitalismus. Und ich glaube, sich daran zu erinnern, wie auch an andere emanzipatorische Ereignisse. Ich weiß nicht, den Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel, die Bestrebungen dort, was ja dann so circa 20 Jahre später passiert ist. Oder eben auch, ja, was in Italien in den 70ern passiert ist mit dem Operaismus oder so. Und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, sich solche Momente vorzunehmen in der Geschichte, um sich überhaupt die Möglichkeit aufrechtzuerhalten oder überhaupt es zu geben, eine andere Zukunft zu denken und eine andere Zukunft für möglich zu halten und auch vielleicht ein bisschen an Utopien zu glauben und nicht die Hoffnung zu verlieren, dass wir für immer und ewig quasi in dieser kapitalistischen Welt leben werden. Ja.
Man muss ja immer, wenn man die Sache angeht, immer musst du dir von vornherein klar machen, was ist denn für dich die Revolution? Ja? Mhm. Also das musst du klar haben. Also wo ist dein Standpunkt? Weil es gibt immer diese Sache, unvollendete Revolution und so weiter und so fort. Ich halte das für sehr weit hergeholt. Unvollendet wäre es jetzt, wenn ich jetzt aber wirklich die Sowjetunion als Vorbild habe, Lenin und Stalin, was ja sozusagen eine kausale Zusammenhang irgendwie ergibt. Das kann ja nicht mein Ziel sein, sozusagen aus historischer Sicht. Was ich das damals gemacht hätte, weiß ich nicht, aber aus historischer Sicht kann ich ja nicht sagen, dass das wirklich das Ziel ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Ziel der Leute gewesen ist, die da einfach losgelegt haben. Das muss man immer berücksichtigen, wenn man jetzt Revolution sagt und so weiter. Ich finde eigentlich, dass diese Erreichung dieser Republik und dass diese Republik überhaupt erstmal funktioniert hat, das finde ich einen total wichtigen Schritt, weil du die Leute gleich von 0 auf 100, du musst ja die Gesellschaft irgendwie mitnehmen, irgendwie musst du sie irgendwie entwickeln in eine progressive Gesellschaft. Das braucht Zeit, du musst die Leute irgendwie mitnehmen. Deswegen fand ich diese Republik oder finde ich eine Republik als Form, eine Demokratie als Form erstmal nicht falsch. Und wenn du die alte Sozialdemokratie nimmst, ist das ja im Grunde genommen genau diese Entwicklung. Die hatten eine Friedensphase in der Kaiserzeit, in der Sozialdemokratie. Die Partei konstituiert sich dort. Sie hat immer größere Wirkungsmöglichkeiten, weil sie in den Parlamenten und so weiter sich politisch und auch natürlich auf den Betrieben sich immer weiter ausbaut. Und sie bewirkt nach und nach Reformen. Kann man sagen, gut, Reformen, lahmarschig und so weiter und so fort. Aber das ist im Grunde genommen der Prozess und alles, was dann 1918 passiert, dann wird der Prozess im Grunde genommen beschleunigt, weil nur noch die Sozialdemokratie sozusagen als politische Kraft übrig bleibt. Aber ich finde diesen Prozess, dass man eine Gesellschaft sozusagen entwickelt, demokratisch entwickelt und darum kämpft, dass da ein kollektives Bewusstsein, eine kollektive Veränderung stattfindet, eine nachhaltige Veränderung stattfindet, das finde ich eigentlich, ist eigentlich ein richtiger Weg. Deswegen muss man da vorsichtig sein, die Revolution ist gescheitert und so, da wäre ich sehr vorsichtig.
Und das ist ja eben auch irgendwie gerade schön, dann aus der Perspektive mal eben an das zu erinnern, was vor 100 Jahren erkämpft wurde. Denn der 8-Stunden-Tag war halt eins der wichtigsten Ziele der ArbeiterInnenbewegung schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dafür wurde halt sehr lange gekämpft. Und das wurde am 1. Mai, war das halt immer so das Thema seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und das wurde tatsächlich 1918 auch mit der Revolution erstritten. Also wir haben eben mit der Revolution auch den 8-Stunden-Tag bekommen. Und sich dann auch mal einfach zu fragen, warum sind wir eigentlich immer noch beim 8-Stunden-Tag? Also wir haben jetzt, dieser wurde halt vor 100 Jahren erstritten und erkämpft. So. Und jetzt auch einfach mal sich das mal klar zu machen, dass es aber trotzdem auch schon, ich meine, 100 Jahre sind keine große Zeit, aber auch schon, naja, doch irgendwie. Und warum schaffen wir es nun nicht irgendwie da nochmal weiterzudenken und zu sagen, naja, zumindest ein 4-Stunden-Tag wäre vielleicht ja mal, ich meine, 15 Stunden sind vielleicht schon relativ wenig, ich weiß nicht. Aber 20 Stunden sind ja auch schon mal nicht schlecht irgendwie so, ne? Und sich halt von solchen erkämpften Dingen inspirieren zu lassen, dass auch wirklich irgendwie mehr zu erkämpfen ist auch noch. Also dass man sich nicht damit zufrieden gibt, wie es vielleicht auch oft mit der Novemberrevolution getan wird, dass gesagt wird, okay, wir wurden das erste Mal wurde die Demokratie erkämpft und wir haben eben Betriebsräte, Frauenwahlrecht und den 8-Stunden-Tag erkämpft und darauf ruhen wir uns jetzt aus seit 100 Jahren. Das kann es ja irgendwie nicht sein.
Naja, man muss auch immer den Stand nehmen, auf dem man ist. Und man ist ja fortschrittlich und das heißt, man muss immer sozusagen auf der Basis, auf der man sich befindet, darüber hinausgehen halt irgendwie. Und deswegen muss man auch das kritisieren, was heute da ist. Zum Beispiel halt irgendwie dieses Privateigentum, das halt so unantastbar zu sein scheint.
Sich die Geschichte der Novemberrevolution anzuschauen und ihre Errungenschaften zu vergegenwärtigen, macht auf jeden Fall Sinn. Noch im Kaiserreich schienen die Forderungen nach allgemeinem Wahlrecht, Frauenwahlrecht oder 8-Stunden-Tag als Hirngespinste. 1918 hat eine revolutionäre Bewegung diese Forderungen umgesetzt. Genau daran zu erinnern, kann sinnvoll sein. Offene Grenzen, Vergesellschaftung von Wohneigentum und Klimagerechtigkeit, das sind einige der gegenwärtigen Forderungen. Manchen erscheinen sie auch als Hirngespinste, andere treten für diese Forderungen ein. Vielleicht stehen wir in Deutschland nicht vor dem Ende eines Weltkrieges, vor einer Hungerkrise oder vor einer Revolution. Vielleicht werden aber dennoch einige Karten neu gemischt. Konservative Kräfte scheinen progressiven Ideen entgegenzustehen. Aber wenn wir an diesen Ideen festhalten, vielleicht werden sie am Ende doch wirklich und es ist nur eine Frage der Zeit. Das sind Gedanken, die für mich nach dem Besuch der Ausstellung Alltagrevolution in Leipzig aufgekocht sind. Unterdessen haben die MacherInnen der Ausstellung schon neue Ideen. Tim Roth gibt hier einen Ausblick auf das, was noch kommen könnte.
Tatsächlich haben Pia Neumann, unsere Gestalterin, und ich jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr große Lust, nochmal was Ähnliches zu machen. Also mich persönlich mal gucken, wer noch im jetzigen Team dabei sein wird. Aber mich persönlich motiviert es auf jeden Fall gerade sehr, zu sehen, wie eigentlich so ein Ausstellungsort wie jetzt eben der Leipziger Hauptbahnhof, der Querbahnsteig, funktioniert. Also das ist einfach was komplett anderes als Museum. Es ist echt verrückt, wie viele Menschen da stehen bleiben, sich tatsächlich angucken und sich auch wirklich die Texte durchlesen. Und irgendwie stört diese Ausstellung, aber irgendwie auch auf eine positive Art und Weise. Ich glaube, auch die 10 ProtagonistInnen, die wir da einfach so hingestellt haben, gebaut von Robert Schiller, ein Stahlbauer, Theaterbauer, das sind halt 2,40 Meter hohe Figuren aus Stahl, die da einfach so im Weg stehen. Und ich glaube, die machen halt irgendwie auch was mit den Leuten. Also die transportieren irgendwie auch das Thema auf eine andere Art und Weise, als wenn wir da einfach nur Tafeln hinstellen würden. Und ich glaube, sowas habe ich schon auf jeden Fall Lust, irgendwie nochmal zu machen und weiterhin zu machen. Wichtige Themen irgendwie auf so eine Art und Weise zu transportieren, dass es tatsächlich auch irgendwie niedrigschwellig erreichbar ist für Menschen, die vielleicht auch nur zufällig vorbeikommen und sich dann irgendwie mit Themen auseinandersetzen, auf die sie vielleicht gar nicht gekommen wären, aber die sie in dem Moment aber gut finden. So, und genau, also ich habe schon Lust daran festzuhalten, so ein bisschen an diesem Konzept, vielleicht sogar an einem ähnlichen Konzept und da nochmal weitere Themen mit anzugehen. Und ich glaube, mit dieser Ausstellung jetzt, also wir haben natürlich noch ein Rahmenprogramm, was jetzt noch weiterläuft. Wir haben jetzt am Freitag, nächsten Freitag am 30.10. ein Theaterstück, die Vergessene Revolution im UT Connewitz, und haben auch noch einen Vortrag mit Klaus Gittinger und auch mit Daniel Kuller, wenn die dann stattfinden. Also wir bezweifeln es gerade auch ein bisschen, eventuell können wir einige Sachen online verlegen. Die Infektionszahlen steigen jetzt ja gerade schon sehr. Und wir haben auch noch wollen auch noch einen Film zeigen, eigentlich zu Max Hölz, eine der vielleicht interessantesten revolutionären Figuren hier in den 20ern im Vogtland. Vielleicht auch eine der schillerndsten Personen in dieser Zeit. Ein Rätekommunist, der hier so ein bisschen auf eigene Faust mit einer Gruppe irgendwie viel bewegen wollte und auch dadurch relativ bekannt geworden ist, aber heute nicht mehr so bekannt ist. Zudem zeigen wir einen Film, tatsächlich eine DDR-Produktion, was auch irgendwie ganz interessant ist, so, weil er nicht so ganz in die DDR-Linie passt. Und da haben wir auch noch Norbert Maron zu eingeladen, ein Leipziger Autor, der zu Max Hölz eine Biografie geschrieben hat. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf, obwohl wir eben, wie gesagt, nicht genau wissen, ob das jetzt wirklich stattfinden kann. Und mit dieser Ausstellung an sich auch haben wir natürlich den Wunsch auch, dass wir das jetzt nicht nur diese 3 Wochen, in denen wir uns gerade befinden, jetzt noch bis zum 8. November, nur im Hauptbahnhof zeigen, sondern vielleicht auch, natürlich ist es eine sehr Leipzig-spezifische Ausstellung, deswegen wird sich das vielleicht schon auf Leipzig konzentrieren, aber wir würden es schon wirklich gerne noch an einem anderen Ort zeigen. Und da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen am Gucken und uns umhören. Genau, falls jemand Interesse hat, sehr gern melden. Natürlich ist es auch nicht ganz so die einfache Umsetzung, wenn wir das nochmal alles an einen anderen Ort stellen, der vielleicht auch noch draußen ist, also noch öffentlicher vielleicht irgendwie, dass wir da halt irgendwie schauen müssen, wie wir das Ganze auch dann irgendwie sichern. Aber ich denke, das ist nicht unmöglich und wir würden uns auf jeden Fall freuen und gucken uns, wie gesagt, eben auch gerade schon ein bisschen um, wo wir das nochmal zeigen können hier in Leipzig, auch wenn es nicht direkt im Anschluss sein wird.